Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit
Katja Diehl, Autokorrektur, Mobilitätsexpertin. Jetzt hast du das zweite Buch vorgelegt. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich hatte die erste Lesewoche gerade hinter mir mit 4 Lesungen und einer Vorlesung im Süden dieses Landes. Und da waren bis zu 100 Leute bei meinen Lesungen. Das war so ein bisschen ambivalent, weil die Menschen, ja, zum Teil haben sie tatsächlich auch geweint oder taten Tränen in den Augen, weil sie nicht Auto fahren wollen, aber sich nicht gesehen fühlen als FußgängerInnen oder RadfahrerInnen. Und wir haben ja auch aktuell sehr dubiose Meldungen rund um die Bahn. Aber auf der anderen Seite haben sich da Räume erschlossen, dass diese Menschen sich vernetzt haben. Da wurden Signalgruppen gegründet oder E-Mail-Listen, weil das waren Menschen, die zwar im selben Ort leben, aber vielleicht unterschiedlich sich für die Veränderung einsetzen, sodass es immer wieder ein bisschen auch Selbsthilfegruppe ist, die sich da trifft. Aber ich glaube, da sind neue, ja, Verbindungen entstanden. Das hat mich sehr gefreut.
Wie gespalten ist denn unser Land, wenn wir auf die Mobilitätsfrage zu sprechen kommen? Du bist ja auch eine Person, die sehr stark in den sozialen Medien unterwegs ist. Dort hast du ja auch schon sehr viel Hass und Häme geerntet. Jetzt bist du bei diesen Lesungen. Das sind Resonanzräume, die sind ein bisschen kleiner. Wie wir gerade hören, sind die Rückmeldungen dort eigentlich ganz andere. Wie gespalten sind wir oder sind wir es vielleicht gar nicht, sondern haben da vielleicht möglicherweise eher eine, ja, Wahrnehmungsstörung?
Ich glaube, was ich so beobachten kann und wiedergeben kann, ist, dass die, ich sage jetzt mal Bubble, weil davon reden wir ja sehr gerne, die was verändern will, meiner Meinung nach vermittelnder unterwegs ist, also eher in andere Räume vordringt, aber umgekehrt, kann natürlich auch sein, dass da totale Autofans im Publikum saßen und sich einfach nicht bemerkbar gemacht haben, würde mich sogar freuen. Umgekehrt habe ich aber eher das Gefühl, dass die Sprachwilligkeit und Diskurswilligkeit nicht so vorhanden ist. Und ich setze mich ja einfach nur dafür ein, dass alle eine Wahl haben. Also dass normal erschlossene ländliche Räume auch nicht heißen, ich muss ein Auto und einen Führerschein mitbringen, damit ich da gut leben kann, sondern dass man da immer eine Wahl hat. Die Länder Schweiz, Österreich haben gute Bahnen, Niederlande haben gute Radinfrastruktur. Und ich verstehe nicht so richtig, warum auch jetzt in der Zeit der Klimakatastrophe, wo ja im Verkehrssektor 63% des CO2 vom Auto kommen, wir immer noch nichts an diesem Auto auch verändern. Und da glaube ich nicht unbedingt, dass es eine Spaltung gibt, sondern es gibt eine Visionslosigkeit, mangelndes Leadership, mangelndes Ernstnehmen von Klimaschutzgesetzen und Bundesverfassungsgerichten. Aktuell, wo wir beide sprechen, ist es ja einen Tag alt, dass es wieder eine Klage geben wird, von Greenpeace angeführt. Und das ist, ja, da habe ich manchmal auch ein Fragezeichen im Kopf, warum das immer noch so ist.
Dein Buch heißt ja nicht Autostopp oder Autoabschaffung, sondern Autokorrektur, Katja. Wenn wir uns mal versuchen, mal so ein bisschen mehr in deine Vision einer neuen Mobilitätswelt hineinzudenken, wie viel muss denn tatsächlich korrigiert werden, wenn wir uns die reinen Antriebssysteme mal anschauen? Da reden wir ja auch über Wasserstoff, über Elektromobilität und so weiter und so fort. Und wie viel Korrektur muss auf der anderen Seite dann doch eigentlich im, ja, Mobilitätsverhalten stattfinden? Kann man das so ein bisschen gegenüberstellen, wie viel Korrektur jeweils notwendig ist?
Antriebswende ist natürlich ein wichtiger Teil der Verkehrswende, aber vielleicht sogar der kleinste. Weil indem wir Autos einfach nur elektrifizieren oder ganz lokal CO2-frei machen, verändern wir nicht viel. Wir bauen ein dezentrales Energiesystem. Die Autos, die haben Batterien, die zukünftig auch genutzt werden können, um Speichermedium zu werden. Lokale CO2-Freiheit habe ich schon genannt. Und natürlich die Unabhängigkeit von Despoten wie Putin und anderen, die uns immer noch fossile Brennstoffe verkaufen wollen. Aber dann hört es auch schon auf mit den Vorteilen. Aktuell werden diese Elektroautos sehr groß gebaut. Zumindest von deutschen Herstellern sieht man eigentlich nur den Faktor SUV. Und das ist natürlich bei Elektromobilität totaler Quatsch, die riesig zu bauen. Weil wenn die sehr viel Masse durch die Gegend fahren müssen, dann verlieren sie ja Energie. Und eigentlich bräuchten wir viel mehr Alltagsautos. Und da wird immer gesagt, ja, die Leute wollen aber SUV kaufen. Naja gut, wenn sie nur SUV im Angebot haben, was sollen sie auch kaufen? Und der deutsche Neuwagen 2023 hat durchschnittlich 44.000 Euro gekostet. Da sind schon ganz viele ausgeschlossen. In manchen Gegenden von Deutschland kostet der Führerschein 5.000 Euro. Also das sind auch 14,2 Millionen Menschen in Armut, die das vielleicht auch gar nicht mehr leisten können. Und auf der anderen Seite, die andere Korrektur, die du angesprochen hast, die kennst du sicher auch aus deiner eigenen Arbeit. Es geht oft um Privilegien. Also es geht darum, Privilegien wieder in die Gemeinschaft zurückzugeben. Das Privileg, ein Auto überall abstellen zu können. Das war vorher ein öffentlicher Raum, der allen gehört hat, wo vielleicht sogar Kinder gespielt haben, wo SeniorInnen vor den Häusern waren, stattfinden konnten, Teilhabe hatten. Und das Privileg, auch exklusive Fahrspuren zu haben. Also es ist immer noch in Deutschland so, dass unglaublich viel für Straßenneubau auch ausgegeben wird. Und jetzt in der Diskussion steht, bestimmte bestehende Fernstreckensysteme gerade im Osten von Deutschland abzubauen oder weniger stark zu frequentieren. Und das ist natürlich eine Rolle rückwärts, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Denn wir brauchen große Systeme wie die Bahn, um das mit der Klimakatastrophe etwas abzumildern.
Ist denn die Erklärung, dass im letzten Jahr 2023 wieder mehr Autos zugelassen worden sind? Nach meinen Recherchen waren es, glaube ich, rund 5,5% wieder mehr gegenüber dem Vorjahr. Also 3,7 Millionen Fahrzeuge wurden zugelassen. Ist die Antwort darin zu suchen, dass die Menschen einfach ihre Autos tatsächlich wollen oder dass sie einfach zu wenig mangelnde Alternativen haben?
Einen Faktor würde ich hinzufügen, das ist Bequemlichkeit. Mhm. Also hier im ländlichen Raum bei meinen Eltern, wo ich gerade bin, sagen die Statistiken, 10% der Autowege sind unter einem Kilometer. Das kann man theoretisch rückwärts laufen, wenn man gesund ist. Und 50% der Wege sind unter 5 Kilometern. Und da geht's doch schon los. Klar, auch ich bin Fan davon zu sagen, Politik muss was regeln, aber wir sind alle auch aufgefordert, weil es immer dringlicher wird, muss ich wirklich jeden Weg mit dem Auto machen? Brauche ich, wie ich es hier sehe, pro Person ein Auto? Oder kann man einfach auch bestimmte Dinge gemeinsam lösen? Also da gibt es ganz viele Hinweise auch in meinem Buch. Eins möchte ich hervorheben, das ist GoFlux. Das ist eine App, die Mitfahrgelegenheiten zum Beispiel zum Arbeitsort organisiert. Die kannst du nutzen, einmal als der Mensch, der das Auto fährt und es anbietet, dann kriegst du einen gewissen Obolus. Das wird zusammen mit Arbeitgebenden und Verkehrsunternehmen angeboten und diejenigen, die mitfahren, können das Deutschlandticket nutzen, also müssen für diese Mitfahrt nichts bezahlen. Da gibt es bei mir in Hamburg ein tolles Projekt von Airbus. Das ist ein riesiger Arbeitgeber in Hamburg, der aber nicht wirklich gut durch den ÖPNV angeschlossen ist. Und die machen das jetzt mit GoFlux, dass sich Leute immerhin in einem Auto zusammenfinden, weil der durchschnittliche Besetzgrad von Autos im beruflichen Pendelverkehr ist 1,075 Personen. Und da hilft es ja schon, wenn 2 Personen, 3 Personen in einem Auto sitzen. Also alle Lösungen sind schon da, aber es ist irgendwie schwierig und deswegen habe ich den Faktor Bequemlichkeit mit reingebracht. Natürlich fehlen im ländlichen Raum Bushaltestellen oder überhaupt eine Busanbindung. Es war ja aber auch mal besser. Also nach der deutschen Wiedervereinigung haben wir allein im Osten Deutschland 4000 Schienenkilometer abgebaut. Und das ist natürlich nichts, was sich jetzt von jetzt auf heute wieder aufbauen lässt. Aber es braucht den politischen Willen. Es braucht das Geld in Richtung klimagerechte Mobilität. Und da sehe ich halt nicht unbedingt, dass immer noch weiter so viel ins Auto fließen sollte.
Wir gehören ja auch einer Generation an, die inzwischen ja auch schon fast 2, vielleicht sogar auch 3 Jahrzehnte zurückschauen kann, ins eigene Erleben. Und ich kann mich daran erinnern, Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, da kamen ja auch diese ersten Carsharing-Modelle auf. Das waren meistens diese statischen Parkplätze. Es gab noch nicht mal ein App-System. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das damals gemacht hat, telefonisch oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Und war sehr statisch, war trotzdem ein attraktives Angebot für die einen oder anderen, war sehr, sehr nischig. Und dann kam irgendwann mal hinten raus dann die sehr attraktiven App-basierten Carsharing-Modelle, wie wir sie auch in den großen Städten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, auch in den USA und so weiter kennen. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so diese erste Anfangseuphorie auch so ein bisschen verklungen ist. Also man sieht, dass einzelne Anbieter miteinander fusioniert haben, dass die Angebote teilweise auch wieder ein bisschen eingeschränkt sind. Wie würdest du denn sozusagen diese Entwicklung beschreiben und was sind für dich die Erklärungen dahinter, dass es vielleicht dann doch nicht ganz so skaliert ist, wie wir uns das eigentlich alle wünschen?
Kapitalismus, I hear you knocking. Also für mich ist es ehrlich gesagt auch jeden Tag wieder sehr schwergängig immer zu erzählen, dass das Auto unfassbar viele Subventionen bekommt. 149 Milliarden Euro hat eine Studie ergeben, Folgekosten. Und dazu gehören ja auch 8 Verkehrstode täglich. Da werden 8 Menschen getötet. Und so hart, wie es klingt, das ist auch volkswirtschaftlicher Schaden, weil durch jeden Verkehrstod 113 Menschen traumatisiert werden. Das hat so eine Studie von Doro Bär damals ergeben. Also das ist etwas, wo wir einfach, ich glaube, dadurch, dass wir so sehr Menschen sind, die sich an den Status quo auch schnell gewöhnen und den dann halt nicht hinterfragen, weil wir auch Routinen mögen, und etwas zu hinterfragen, kostet auch immer Gehirnanstrengung. Da hinterfragen wir gar nicht mehr das Autosystem, diese Privileg, Dienstwagenprivileg. 70% der zugelassenen Neuwagen sind halt Dienstwagen. Das sind nicht nur AußendiensterInnen, die damit fahren, sondern wir hinterfragen immer das, was neu ist. Und so ein bisschen habe ich bei dir durchgehört, dass du vielleicht sogar eher Fan vom sogenannten Free-Floating-Carsharing bist. Das waren diese Angebote von Autoherstellern, die da hießen, du buchst per App ein Auto, was in deiner Nähe steht, und kannst es dann irgendwo abstellen. Studien haben aber herausgefunden, dass das stationäre Carsharing tatsächlich eher für Autoersatz sorgt, weil es zuverlässig einen Parkplatz hat und weil es zuverlässig auch sagt, wir haben unterschiedliche Größen von Fahrzeugen. Also Cambio zum Beispiel, die haben vor 30 Jahren, glaube ich, angefangen in Belgien. Die gibt es auch jetzt sehr viel in Deutschland. Und das ist eher ein intrinsisch motiviertes Herangehen. Also die gehen auch in kleinstädtische Bereiche, die gehen auch in dörfliche Strukturen. Und ich glaube, Autohersteller, die wollen nur Autos verkaufen. Also für die gehört das ins Geschäftsmodell vielleicht dann. Das war bei mir in Hamburg so. Ich habe es erstmal geliebt. Dieses Car2Go hieß es damals. Das war mit Smart. Also mit einem kleinen Stadtwagen, den bist du immer losgeworden. Und auf einmal, mein Anwendungsfall war immer Katzenstreu holen. Also es ist auf dem Fahrrad mit einem riesen Sack Katzenstreu. Ich hatte keinen Anhänger. Und auf einmal stelle ich fest, da werden SUVs eingespeist in die Flotte. Und ich habe gedacht, ey, ich bin hier in Hamburg-Eimsbüttel, dicht besiedelster Stadtteil von Hamburg. Ich will doch nicht mit einem SUV hinterher Parkplatzsuche noch machen. Und ich habe dann damit aufgehört. Ich habe teilweise sogar Sachen gemacht dann mit dem Taxi, weil es billiger war. Und das sind halt die falschen Signale. Und wenn du dann siehst, dass keine Autoprivilegien fallen gleichzeitig, da kann so viel Angebot sein, wie man will. Hamburg-Eimsbüttel hat alles an Angeboten, eine U-Bahn, Leihräder, Busse, alles, was du dir vorstellen kannst. Aber das Parken vor der Haustür kostet 67 Euro im Jahr. Warum sollte ein Mensch, der sich ein Auto schon angeschafft hat, da verändern? Mittlerweile stehen da auch Wohnmobile und Bullis. Also die Autos werden auch in alle Kategorien größer. Und ich als 1,69 Meter große Frau denke manchmal so, wow, ich sehe schon nichts. Wie ist das mit einer Dreijährigen, wenn sie hier lang läuft? Die fühlt sich ja wie in so einem Tunnel, obwohl sie in der Stadt ist.
Ja, das ist richtig. Hast du noch ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, ob tatsächlich die jetzt von mir wahrgenommene subjektive neue Stagnation dieser Modelle, ist das, entspricht das der Wirklichkeit, oder sehen wir da schon auch eine Weiterentwicklung und auch eine Zunahme der unterschiedlichsten Modelle?
Ich werde ganz oft zum neuen Buch gefragt, was hat sich denn verändert, Frau Diehl? Und auf politischer Seite kann ich nur das Deutschland-Ticket nennen, das ja auch nicht wirklich was intrinsisch Motiviertes war, sondern als Konter zum Tankrabatt etabliert wurde. Das 9-Euro-Ticket haben zudem mehr Menschen nutzen können als jetzt das 49-Euro-Ticket, obwohl es natürlich eine super gute Verbesserung ist, eine Flatrate endlich zu haben. Also sich nicht mehr um Waben und Entfernung und Übergangstarife und was es da alles gibt zu kümmern. Aber ich nehme tatsächlich wahr, dass von der Zivilgesellschaft viel gemacht wird. Also da gab es ganz tolle Zahlen auch vom letzten Jahr, was Carsharing angeht. Und die sind nicht unbedingt gewachsen in den städtischen Gebieten, sondern in den kleinen Städten und Gemeinden. 203 Orte haben es letztes Jahr einfach dazugenommen, dieses Carsharing um den Dritt- und Viertwagen im ländlichen Raum. Also da geht es ja nicht darum, dass keiner mehr Auto fahren soll, sondern dass man ein oder zwei Autos im familiären Haushalt hinterfragen kann und abschaffen kann, weil dadurch werden ja auch hunderte von Euro im Monat frei. Ein Auto kostet ja nicht nur das Tanken, sondern viele andere Dinge. Was ich auch, genau wie du, wahrgenommen habe, die Autoindustrie ist komplett nicht mehr Mobilitätsdienstleister. So haben sie sich, keine Ahnung, vor 7, 8 Jahren noch genannt. Da hatten sie unglaublich viele Ideen. Aktuell nehme ich sie als Autobauer wahr, was ich selber auch total schade finde, weil ich habe viele On-Demand-Rufbussysteme etabliert. Das sind die digitalen Rufbusse, die kannst du per App rufen oder auch per Telefon. Das holt dich in 10 Minuten ab und bringt dich zum Ort deiner Wahl. Keine Ahnung, dass du so 100 oder 200 Meter noch laufen musst oder direkt abgegeben wirst, da wo du hin willst. Das ist der Algorithmus, je nachdem, was man da einspeist. Und da habe ich immer gedacht, wenn es jetzt einen Autohersteller aus Deutschland gäbe, der ein barrierefreies, 6-sitziges oder 7-sitziges Auto machen würde, dann hätte das einen Riesenmarkt. Wir haben es aber immer mit LEVC gemacht. Das ist der sogenannte Hersteller vom London Taxi. In London darfst du nämlich nur Taxi fahren, wenn du auch einen Rollstuhlfahrenden mitnehmen kannst. Und das sind tolle Fahrzeuge, die teilelektrisch bis elektrisch fahren. Und sowas fehlt am deutschen Markt. Wir machen viel immer noch dieses Privatauto, was meiner Meinung nach auch ein Auslaufmodell sein sollte. Und das finde ich ein bisschen schade, dass wir es verpassen. Aktuell haben wir sogar die Nachricht, dass Volkswagen jetzt mit Rivian zusammenarbeitet aus den USA. Also die haben ihr Softwareprojekt Cariad aufgegeben, weil sie es nicht schaffen. Damit kommt unsere deutsche Automobilität in ein US-amerikanisches Datensystem. Wir alle wissen, dass es auch nicht gerade unproblematisch ist in den USA. Also alle Zeichen, die du genannt hast, nehme auch ich wahr, dass es irgendwie gerade in die falsche Richtung geht, ja.
Wie schaust du denn auf das Thema Pooling? Also da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, da gab es aus den USA heraus, klar, auch von einem großen Unternehmen wie Uber natürlich auch getrieben. Trotzdem fand ich es sehr spannend, gerade in diesem Taxigewerbe auch mehrere Menschen in einem Fahrzeug sozusagen mitfahren zu lassen. Wir hatten so ein paar andere Versuche in Berlin ja gehabt, auch in Hamburg. Ich weiß nicht, vielleicht warst du sogar auch daran beteiligt gewesen. Aber da bin ich auch ein bisschen enttäuscht und denke mir so, da gibt es ja noch viel, viel mehr Potenziale auch zu heben, gerade über die Apps digital die Fahrer zusammen oder die Mitfahrer zusammen zu poolen. Aber da stehen ja auch ganz erhebliche rechtliche Hemmnisse dagegen.
Ja, ich denke, wir haben jetzt eine Sache ja geschafft, dass wir endlich durch den Bundesrat, dieses flüssiger Verkehr bezieht sich ja in der Straßenverkehrsordnung immer auf Autoverkehr. Es wird ein bisschen einfacher werden, Tempo-30-Zonen einzurichten. Das ist auch schon etwas. Ich habe das Gefühl, und das habe ich in meinem Buch jetzt auch thematisiert, dass automatisierte Fahren oder autonome Fahren wird so ein bisschen falsch gedeutet. Meiner Meinung nach kann da im ländlichen Raum vielleicht auch was passieren, aber im städtischen Raum sehe ich das gar nicht. Und ich bin ja bei Leonore Gewessler, der Klimaschutzministerin von Österreich, im Beirat. Und da stand irgendwann auf der Agenda autonomes Fahren. Und ich dachte schon so, oh nein, jetzt die auch noch. Aber die haben sich nur über sowas unterhalten wie Müllfahrzeuge, wie irgendwie große Geräte. Ne? Also das dann auch vielleicht nur mit 20 km/h fährt, also etwas, was auch sicher ist. Und dieses Pooling, was du nennst, ist ja auch etwas, was es schon länger gibt, jetzt aber datengetrieben angeboten werden könnte. Also gerade im ländlichen Raum gibt es ja Taxiunternehmen, die oftmals nur Krankenfahrten machen. Da braucht es eigentlich nur ein Tablet in diesem Taxi. Der Mensch, der das Taxi fährt, sagt, okay, ich habe jetzt keine Aufträge mehr, ich schalte mich jetzt rein. Dann brauchst du halt diesen Taxiunternehmer, ein Softwareunternehmen und das Verkehrsunternehmen, was sagt, hier bauen wir jetzt nicht eine extra Linie, dafür ist zu wenig Nachfrage. Aber wenn Bedarf da ist, kann auch das Taxi der Bus sein. Also das ist ja genau das, was ich mir wünschen würde, auch dass Autohersteller aus Deutschland genau solche Dinge auch bauen, dass man da ein bisschen mehr ins Pooling gehen kann. Denn wenn wir ehrlich sind, viele unserer Wege sind ja nicht spontane Mobilität im Alltag, sondern eher Routinen. Und da könnte man ja mal reingucken, wenn ich da eine verlässliche Pooling-Alternative habe, dann ist das ja was, wo ich vielleicht sogar gefahren werde und die Zeit noch nutzen kann. Vielleicht gibt's dann auch WLAN an Bord oder keine Ahnung. Und da sehe ich hochattraktive Möglichkeiten, sich Zeit zurückzuholen, indem ich nicht das Lenkrad festhalte, sondern eine Person und mich und andere zur Arbeit bringt oder so.
Dann muss man aber auch fairerweise festhalten, dass die Anti-Mobilitätswende-Lobby ja dann auch nicht nur von den Autoherstellern kommt, sondern auch von Mobilitätsanbietern wie dem klassischen Taxigewerbe, die dann auch sagen, nein, wir wollen uns jetzt nicht hier ins Geschäft reinfunken lassen.
Ja, das sind natürlich ehrlich gesagt Dinge, das sage ich ja auch sehr oft, Mobilitätswende ist, glaube ich, zu 80% Kommunikation. Ich habe, als die sogenannten Uber-Files Thema waren, wie Uber lobbyiert hat und Menschen auch bis in Bundesregierung hinein versucht hat zu beeinflussen, da habe ich mit einem Vertreter vom Taxigewerbe, mit einem Vertreter vom VDV, also Verband Deutscher Verkehrsunternehmer, und mit der Frau, die Teil des Rechercheteams war, einen Podcast aufgenommen. Und auf einmal sprachen die beiden wie selbstverständlich davon, dass sie ja auch zusammen Geschäfte heben wollen. Gerade im ländlichen Raum wäre das eine große Chance. Und ich glaube, manchmal brauchst du so eine Gefahr wie Uber, die natürlich kapitalistisch agieren und auch nicht gerade für gute Arbeitsbedingungen stehen, dass solche Player zusammenkommen. Also ich sage auch immer, ihr müsst nicht alles selber können, ihr braucht Kernkompetenzen, aber die müsst ihr dann halt bündeln. Also als ich noch in Verkehrsunternehmen tätig war, da hat die Hochbahn ganz viele EntwicklerInnen eingekauft. Und die EntwicklerInnen konnten nicht Nahverkehr und der Nahverkehr wusste nicht, wie adressiere ich eigentlich meine Wünsche jetzt intern an Menschen, die Apps programmieren. Da hätte man vielleicht sogar ein bisschen Geschwindigkeit gewonnen, wenn man gleich mit einem Externen begonnen hätte, der da schon eine gute Expertise hat. Aber ich nehme wahr, dass da viel gelernt wird und dass da auch viel Wertschätzung besteht, dass man halt ein System hat in verschiedenen Abstufungen. Das ist im urbanen Raum was ganz anderes als im ländlichen Raum. Mir ist halt nur wichtig, dass überall dort, wo eine gewisse Siedlungsdichte besteht, eine Basismobilität ohne Auto möglich ist. Und sei es sichere Radwege oder eben so ein On-Demand-Rufbus-System, wo ich halt in Kauf nehme, dass ich 10 Minuten warte.
Die Mobilitätswende ist ja wirklich noch sehr ausbaufähig. Dennoch gibt es sehr positive Beispiele. Welche magst du denn mal nennen? Also wo ist denn schon fast die perfekte Welt entstanden?
Ich habe für mich auch festgestellt, als Fazit von meinem zweiten Buch, und ich weiß nicht, ob du ein besseres Wort hast. Ich nenne es tatsächlich Leadership, weil Führungskraft ist es nicht. Leadership ist für mich eine Person, die eine Führungsrolle hat, die aber auch inspiriert, die begeistern kann, die eine Vision hat, die ein Bild der Zukunft hat, wo alle sagen, oh, da will ich auch wohnen, und die Meilensteinplanung macht. Also die sagt, okay, das da hinten ist unser Ziel, das sind die verschiedenen Schritte. Wir überprüfen immer, ob wir die Schritte geschafft haben. Wenn Sachen nicht funktionieren, dann gucken wir genauer rein, warum hat es nicht funktioniert. Und das macht zum Beispiel Leonore Gewessler mit ihrem Ministerium ganz klar. Also die haben On-Demand-Rufbus-Systeme für die ländlichen Räume. Die gucken immer, wie hoch ist da jetzt schon unsere Erschließungsquote. Die haben alle Autobahnen und Tunnelprojekte abgeblasen, weil sie gesagt haben, wenn wir dekarbonisieren wollen, ist das Schlimmste, was wir tun können, Autobahnen bauen und Tunnel bohren, weil das ist so viel CO2 allein bei der Erstellung. Dann nehmen wir die Ressourcen, das Geld und das Personal lieber, um ÖPNV und Radverkehre und Fußverkehre zu stärken. Und wenn man auf Deutschland blickt, das ist ganz lustig, weil Timo Weitemeier, der war 10 Jahre Stadtbaurat in Nordhorn, geht jetzt nach Osnabrück, wo ich ja auch lange gearbeitet habe. Und er hat es geschafft, in den 10 Jahren, in denen er da tätig war, den Anteil am Modal Split, also an der Aufteilung verschiedener Verkehrsformen pro Tag, das Fahrrad auf 40% zu bringen. Also 40% der täglichen Wege werden mit dem Fahrrad in Nordhorn zurückgelegt. Manche Städte sind schon gut, wenn sie 12% erreichen, nur so, um mal einen Vergleich zu haben. Und was hat er gemacht? Er hat diese in hoher Krise befindliche Stadt Nordhorn, das ist so eine mittelgroße Stadt, die Textilstandort war. Und Textilindustrie ist ja auch in einer Krise gewesen bei Fernost und Fast Fashion und so weiter. Und er hat gesagt, ich übernehme diese Stadt und ich entwickle die nur innen. Also ich fange jetzt nicht an, noch neue Neubaugebiete dran zu flanschen und wieder Wege zu erzeugen, sondern ich gucke, wo liegen Flächen auch brach wegen des Kollapses unserer Industrien. Und die Radwege führen an dem Fluss entlang. Also das Radfahren ist das Schönste und das Tollste und das Einladendste. Wenn du damit unterwegs bist, wirst du belohnt. Und das ist in vielen deutschen Städten leider nicht der Fall.
International, wo sollten wir da mal den Blick hinwenden, um uns gute Beispiele zu holen?
Ja, natürlich bin ich Fan von Anne Hidalgo, Oberbürgermeisterin von Paris. Da ist die neueste Kunde, dass mehr Menschen mit dem Rad pendeln als mit dem Auto. Also das Rad hat das Auto verdrängt, will heißen, es ist möglich, wenn politischer Wille da ist. Die hat so krasse Sachen gemacht, wie an einem Tag zehntausende Parkplätze abschaffen. Die hat so krasse Sachen gemacht, wie eine 8-spurige Autobahn. Da sind jetzt Strände an der Seine. Und da sind Naherholungsgebiete entstanden. Gerade hat sie einen großen Kreisverkehr zu einem Wald gemacht. Und der wird, weil das auch an so einem Standort ist, wo sehr hohe Wohnhochhäuser stehen, der wird in der Lage sein, dieses Gebiet um 4 Grad zu kühlen. Also die macht sehr viele Dinge, die natürlich nicht nur mit Mobilität zu tun haben, sondern auch mit Lebensqualität, mit Verschattung, mit Entsiegelung. Weil Autoflächen sind meist versiegelte Flächen, die sehr heiß werden. Auch Autos in der Stadt sorgen für große Hitze, weil sie halt Hitzespeicher sind und sich nicht bewegen. 45 Minuten am Tag bewegt sich ein deutsches Auto. Und die ist wiedergewählt worden an Hidalgo. Sie ist angetreten zur ersten Wahl, hat gesagt, ich will meine Stadt zur Stadt der Nähe machen, also die sogenannte 15-Minuten-Stadt. Die Idee ist nicht neu, die hat nicht sie erfunden. Aber sie hat es halt in Paris als Wahlversprechen gehabt. Dann kam Corona, sie hat unglaublich viele Pop-up-Bike-Lanes gemacht, also Fahrradwege, die ein bisschen provisorisch gestaltet worden sind, und zwar genau da, wo sie die Fahrradwege hätte entwickeln wollen. Und dann hat sie die nur verstetigt, weil die Menschen dort gefahren sind. Und natürlich ist das immer auch mit ein bisschen Schmerzen verbunden. Es klappt nicht immer überall mit dem Autoverkehr so gut wie vorher. Aber ich glaube, die Zahlen geben mir einfach recht. Die Statistiken zeigen, die Luftqualität ist besser geworden, die Lärmbelastung ist gesunken. Touristinnen sind begeistert, also auch die Wirtschaft sozusagen profitiert. Ich selber war vor 2 Jahren da und war da schon total begeistert, weil da waren noch nicht alle Viertel erschlossen und es war ein krasser Gegensatz zwischen Vierteln, die schon umgebaut waren und denen, wo es noch nicht der Fall war. Aber ich bin ganz anders Rad gefahren. Wenn du auf einem baulich getrennten Fahrradweg fahren kannst, dann ziehst du nicht die Schultern an die Ohren, sondern dann hast du ein richtig tolles Gefühl, dass du gesehen bist mit deiner Mobilität und sicher bist.
Paris ist ja auch nochmal ungleich größer als Berlin. Aber warum kann sowas nicht in Berlin, München oder in Hamburg gelingen in Deutschland? Oder muss aus Deutschland heraus dann diese Revolution tatsächlich eher von den kleineren und mittelständischen Städten, wie jetzt zum Beispiel Osnabrück, kommen?
Ich glaube, das ist ein guter Hinweis, den du da gerade gibst. Die Menschen, die in kleineren Städten wohnen, haben eine höhere Verbundenheit vielleicht zu einem Gesamtsystem Kleinstadt oder zu einem Gesamtsystem Dorf. Da gibt's ja auch mittlerweile viele Initiativen, die den alten Dorfkern wieder reaktivieren, der komplett brachgefallen ist, weil alle nur noch zum Vollsortiment erfahren, weil immer mehr Neubaugebiete entstanden sind ohne ÖPNV und Fahrradanschluss. In anderen Ländern zum Beispiel muss es erst die Infrastruktur geben und dann gibt es das Baugebiet. Und da ist noch viel alte Denke, auch in Stadtplanung, in Architektur. Da habe ich bewusst ja auch Menschen interviewt, die da auch anders vorgehen. Zu nennen wäre Björn Hiss, der macht 2 autofreie neue Siedlungen in der Region Hannover. Und der muss so viel mehr Arbeit machen, als die Menschen, die einfach wieder mit so einem bestimmten Stellplatzschlüssel bauen, also mit Garagen und Stellplätzen. Der muss nachweisen, dass die Mobilität gewährleistet ist, obwohl er an S-Bahn-Stationen bewusst baut. Also den Leuten, die was verändern wollen, wird es auch nicht gerade einfacher gemacht. Und in Berlin haben natürlich die Außenbezirke die Wahl bestimmt. Innen drin war es grün, um mal jetzt ganz grob zu bleiben. Außenrum eher schwarz. Und jetzt gibt es eine schwarz-rote Regierung, die sogar Radwege wieder abbaut. Und das ist natürlich was überhaupt nicht rational ist. Weil die Nachfrage ist ja da nach Radwegen. Die wurden zum Teil ja mit Millionenbeträgen auch gefördert. Und sowas dann wieder abzubauen, ist mir ein bisschen zu ideologisch und emotional. Ich denke, man sollte immer, und das hat mir Maria Vassilakou, die war mal Vizebürgermeisterin von Wien, die hat gesagt, wir sollten nie die Leute befragen, die in den Gebieten nicht wohnen, sondern die schnell durchfahren wollen. Eigentlich sollten die bestimmen, die in dem Gebiet leben müssen, wie das da gestaltet ist mit der Mobilität. Und ich glaube, da entscheidet sich keiner für eine Stadtautobahn, sondern alle sagen mehr Grün, mehr Wasser, mehr Entsiegelung, um halt klimaresilient zu werden.
Vieles, was du sagst und auch in deinen Büchern schreibst und auch über die Social Medien verbreitest, macht ja total viel Sinn. Und natürlich macht alles Sinn, hat ja nicht vieles, sondern das meiste macht wirklich ganz, ganz viel Sinn. Trotzdem ist es so, dass wir hinterherhängen. Was ist da eine Erklärung? Also ist es wirklich allein diese Autokorrektur, die im Kopf stattfinden muss, also wirklich dieses psychologische, und du hast es vorhin als Kommunikationsaufgabe ja auch schon beschrieben, oder sind es da andere Dinge, die wir uns jetzt mal anschauen müssen, vielleicht die guten Beispiele besser zu erzählen, die uns dahin bringen können, dann doch vielleicht schneller zu agieren?
Ja, es ist eine Mischung aus vielem, was du jetzt genannt hast. Ich glaube, es braucht einfach Leitplanken. Und solange diese Leitplanken nicht aufgestellt werden und wir in Deutschland noch nicht mal ein Tempolimit hinbekommen, da ist natürlich das Gefühl von Leuten, ja, da muss ich mich auch nicht verändern. Also heute, ein Teil meines Buches heißt auch Medienklimakrise. Heute hat der Spiegel getitelt, dass die Billigflug-Airlines irgendwie gar nicht mehr so viele Orte anschließen in Deutschland, in Europa von Deutschland aus. Und irgendwo im Artikel stand aber, dass die Flugzahlen vor Corona-Niveau sind. Also es gab diesen Knick, weil wir dann ja auch nicht fliegen sollten. Und da vor 2019, das haben wir schon wieder eingeholt. Es gibt in Hamburg so viele Kreuzfahrten wie nie zuvor. Natürlich machen Menschen das, weil es erwerblich ist sozusagen, nicht teuer ist. Die externalisierten Kosten sind nicht drin. Und da finde ich sowas, was Leonore Gewessler in Österreich macht, sehr inspirierend. Die sagt hier, wir haben dieses Gesetz unterschrieben, Zeitpunkt X, null CO2. Verstehen ja auch viele nicht, ne? Dekarbonisieren heißt ja irgendwann auf null kommen. Also es das heißt nicht ewig nur senken, sondern irgendwann gibt es ja diesen Zielpunkt null. Und dann hat sie halt ganz pragmatisch gesagt, okay, dann gucken wir jetzt alle Großbauprojekte an. wir halten alle Baustellen ein Jahr an und dann hat sie entschieden, keine Autobahnen mehr zu bauen. Bei uns gibt es, glaube ich, mittlerweile wieder 140 Autobahnprojekte, die beschleunigt ausgebaut werden sollen und Bahnstrecken, die gekürzt werden sollen. Das ist für mich keine Leitplanke. Und ich nehme auch nicht wahr, dass unsere Bundesregierung eine Vision unserer Mobilität hat. Ich habe kein Bild im Kopf, wenn ich denen zuhöre. Und da gehört jetzt auch nicht nur Volker Wissing dazu. Robert Habeck hat ja nach dem ersten längeren Koalitionsmeeting, was sie da hatten, in der ersten Krise sozusagen gesagt, mit dem Verkehrssektor ist nichts zu holen in dieser Regierung. Und da war er noch 2,5 Jahre an der Regierung. Da habe ich gedacht, das ist eine gute Motivation, Robert, danke dafür. Weil das ist ja was, wo man einen Bereich aufgibt, der total massiv gerade ein Problem ist, ne? Und ich glaube, solange es diese Planken nicht gibt, dass man sagt, bis hierhin und nicht weiter und es den Leuten auch leicht macht, alle müssen da so ein bisschen zurücknehmend sein, ne? Also auch du und ich machen gerade was Verkehrswende ist, wir vermeiden Wege, wir treffen uns virtuell. Und da hat das WZB in Berlin eine Studie gemacht, dass viele Berufe, ja, ich weiß, der Handwerker muss noch zur Spüle und die Bäckerin muss noch in ihre Backstube. Aber Leute wie du und ich, und das nimmt zu, WissensarbeiterInnen, die können von überall arbeiten. Und warum macht man da nicht Coworking im ländlichen Raum, dass man unter verschiedenen Arbeitgebenden schaut, woher kommen eigentlich unsere Leute, die hier täglich hinströmen? Da hat zum Beispiel VD, das ist ja der große Outdoor-Hersteller, die haben das Dienstrad eingeführt, die haben eine Buslinie zusammen mit anderen Leuten, die da auch Arbeitgebende sind, etabliert, weil sie gesagt haben, wir haben bestimmte Pendelzeiten, lass uns doch hier zu dem Bahnhof so einen Bus machen. Also man muss Angebote schaffen, aber man muss auch, und das ist die andere Seite der Medaille, dafür sorgen, dass Autoprivilegien fallen. Also das darf nicht mehr sein, dass es so bezuschusst wird. Das Auto hätte sich am freien Markt ja nie durchgesetzt in der Massivität, wenn die Menschen die realen Kosten hätten tragen müssen.
Raus aus der Autokratie, so heißt dein neuestes Buch, Katja, rein in die Mobilität von morgen. Es ist wirklich nur zu empfehlen, das zu kaufen, zu lesen, vielleicht dich sogar auch irgendwo auch mal zu buchen. Denn die Mobilitätswende findet ja auch vor Ort statt. Du scheinst ja auch die Menschen vor Ort sehr stark zu begeistern und auch anzuregen zum tatsächlichen Handeln. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Also im S. Fischer Verlag ist das neue Buch von Katja zu erstehen, raus aus der Autokratie. Danke dir, Katja.
Ich danke dir.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.